SRF 2 Kultur.
Musik aus dem Film The Broken Circle, der kürzlich die Belgier begeistert hat und der bei der Berlinale den Publikumspreis bekam. Jetzt kommt der Film des jungen belgischen Regisseurs Felix van Grüningen bei uns ins Kino. Filmredaktorin Brigitte Herring hat die Liebesgeschichte zwischen Bluegrass und Spitalbett für SRF 2 Kultur gesehen.
Dass es im Film The Broken Circle nicht nur um eine fröhliche Liebesgeschichte geht, ist schon in den ersten Szenen klar. Da sitzt ein Paar im Krankenhaus von Gent in Belgien und erfährt, dass die 6-jährige Tochter an Leukämie erkrankt ist. Doch dann springt der Film zurück und erzählt eine wunderbare, herzergreifend schöne Liebesgeschichte. Von Didier, der sich ein unbewohnbares Bauernhaus gekauft hat und im Wohnwagen lebt und der sein Leben ganz der amerikanischen Bluegrass-Musik verschrieben hat. Und von Elise, der Tätowiererin, die ihr Leben nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf der Haut trägt und deren Stimme so wunderbar mit Didiers harmoniert.
He turned his back and walked away. Saying, little miss, you rue the day. You rue the day.
Felix van Grüningen erzählt die Geschichte des großen, liebevollen und etwas unbeholfenen, bärtigen Musikers und seiner zierlichen, aber starken Frau nur bruchstückhaft, lässt vieles weg und dennoch so vieles erahnen. Als Elise nach kurzer Zeit schon schwanger wird, reagiert Didier auf ganz eigene Art. Mit nie dagewesener Energie baut er endlich seinen Hof um. Und als Zeichen der Liebe baut er für Elise eine Terranda. Das Beste von der Veranda kombiniert mit dem Besten einer Terrasse.
Wow. Was ist das?
Was?
Ich hatte gedacht, das ist eine Veranda.
Nein, das ist eine Terranda. Das Beste von der Terrasse, das Beste von der Veranda.
Als Zuschauer glauben wir, das hier ist eine ganz große Liebe, der nichts passieren kann. Eine Familie, die so unkonventionell wie wunderbar stark ist. Aber genauso direkt und kraftvoll, wie Felix van Grüningen diese Liebesgeschichte erzählt, erzählt er auch das Auseinanderbrechen der Liebe. Und er hat dabei keine Angst vor den ganz großen Schlägen des Schicksals, die direkt in die Magengrube gehen. Der Krebs der Tochter Maybell ist auch der Krebs, der die Beziehung langsam abtötet. Denn während Elise sich in einen ganz persönlichen Spiritualismus flüchtet, um mit dem grausamen Verlust fertig zu werden, richtet Didier seine ganze Wut auf die Religion, die seiner Meinung nach die Krebsforschung bremst. The Broken Circle ist weit mehr als eine Liebesgeschichte der großen Gefühle. Der Film zeigt, wie Menschen in großem Schmerz sich ganz furchtbar entfremden und verlieren können. Besonders kunstvoll an diesem Film ist, dass Felix von Grüningen nicht chronologisch erzählt. Erst die Liebe, dann die Tragik. Er springt in der Zeit hin und her und verwebt alles miteinander. Liebe, Schmerz, Freude, Trauer. Sein Film erinnert an die Tätowierungen, die Elise auf sich trägt, die ihr Leben zeigen und die sie auch immer mal wieder überschreibt und übermalt. Und er ist auch wie die Bluegrass-Musik, der sich Didier ganz verschrieben hat. Manchmal unendlich schön und manchmal unendlich traurig.
Will the circle be unbroken by and by, or by and by?
Felix van Grüningens Broken Circle ist Gefühlskino. Unsentimentales zwar, aber seine Erzählweise ist so direkt und kraftvoll, dass man schon ganz abgebrüht sein muss, um das Kino trockenen Auges wieder zu verlassen.
Der französische Sänger und Komponist Georges Moustaki ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Moustaki schrieb und komponierte Lieder für Yves Montand, Henri Salvador oder Edith Piaf. Insgesamt schrieb Moustaki mehr als 300 Chansons. Der Sohn griechischer Einwanderer sang aber auch selbst. Im Lied Le Metek, übersetzt der lästige Ausländer, beschrieb er 1969 sein Ausländerschicksal im selbstgewählten Pariser Exil. In einem Interview 2006 sinnierte er einmal über den Tod. Er habe keine Vision für danach, der Tod sei das Ende eines wunderbaren Abenteuers. Oder wie er es in einem seiner Lieder ausdrückt, wir leben, um uns zu amüsieren, wir sterben, um uns auszuruhen.
Je n'ai pas une vision d'un passage. Je me vois. J'écris des chansons sur la mort où je me vois m'éteindre et me reposer. J'ai écrit Nous avons toute la mort pour nous reposer. C'est pas un passage, c'est la fin d'une aventure merveilleuse mais épuisante qu'est la vie.
Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer.
Musik von George Moustaki, der im Alter von 79 nach einer schweren Krankheit gestorben ist. Die Kunstmesse Art Basel wird endgültig zur globalen Marke. Nach dem Ableger in Miami Beach geht sie jetzt in Asien an den Start. Heute beginnt zum ersten Mal die Art Basel Hongkong. 245 Galerien präsentieren sich, die Hälfte davon aus der Region, das heißt aus China, Japan, Südostasien und Australien. Das Ziel der Art Basel Hongkong ist, den immer wichtigeren asiatischen Kunstmarkt zu bearbeiten. Die Messe dauert noch bis zum Sonntag. Das Bundesamt für Kultur stockt seine Unterstützung für die Schweizer Filmfestivals auf. Filmfestivals von nationaler und internationaler Bedeutung werden neu mit über 2,5 Millionen Franken unterstützt. Das sind fast 13% mehr für die nächsten 3 Jahre. Neben der 7 bisher geförderten Filmfestivals wird nun auch das Kurzfilmfestival Schnitt in Bern über eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2014 bis 2016 unterstützt.
Gestern noch wurde der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm als Kandidat für den britischen Man Booker International Prize gehandelt. Der wird alle 2 Jahre für ein außergewöhnliches literarisches Gesamtwerk verliehen. Gewonnen hat ihn nun die 65-jährige Amerikanerin Lydia Davis. Die Finalisten lasen gestern Abend im Londoner Victoria and Albert Museum kurz aus ihrem Werk und Lydia Davis amüsierte das Publikum mit der trockenen Ankündigung: Ich werde 7 Kurzgeschichten lesen. Warum das bei ihr auch mal in weniger als 7 Minuten klappt und was ihr Schreiben ausmacht, das hören Sie im Beitrag von Franziska Hirsbrunner.
Scharfer Blick für die Umtriebe des Lebens, weit offenes Ohr für die Ausdrucksmöglichkeit der Sprache. Bei Lydia Davis mündet dies in Texte, die laut einer Rezensentin wie DNA sind. Selbst bestünden sie aus fast nichts, enthielten aber jede Menge wichtiger Informationen.
Der andere. Sie ändert dies im Haus, um den anderen zu ärgern. Und der ärgert sich und macht es wieder rückgängig. Und sie ändert dann jenes im Haus, um den anderen zu ärgern, und er ärgert sich und macht es wieder rückgängig. Und dann erzählt sie das alles so, wie es passiert, anderen Leuten, und die finden es lustig. Aber der andere hört davon und findet es nicht lustig. Aber er kann es nicht wieder rückgängig machen.
Im Original heißt die Geschichte The Other. Es kann also genauso gut eine andere wie ein anderer sein, die den von der sie angezettelten Machtkampf verlieren. Ein kleinkrämerisches und kindisches Ränkespiel, wie wir es aus unserem Alltag wohl alle kennen. Zugleich ein grell beleuchtetes Beziehungsmuster, sagt Lydia Davis. Indem sie das Wort Other dauernd wiederhole, könne sie ohne viel Aufhebens zeigen, wie isoliert auch die scheinbare Gewinnerin am Schluss aus dem Stellungskrieg hervorgehe.
It was a pattern, I think. It was based on reality of petty vengeance, of childlike sort of behavior. And the repetition of the word other emphasizes the idea of otherness, the idea of separation.
Das Besondere an Lydia Davises Erzählungen, sie hat bislang nur einen Roman geschrieben, ist bestimmt erst einmal deren Kürze. Maximal 30 Seiten sind die Ausnahme, wenige Sätze die Norm. In diesem engen Raster aber betreibt Lydia Davis fast schon wissenschaftliche Untersuchungen in so unterschiedlichen Gebieten wie Alltag, Umwelt, Politik, Beziehungen, Gefühlen, Wahrnehmungen, Obsessionen. Die Kürze, findet sie, wirke explosiv, dehne den Text nach allen möglichen Seiten hinaus und vertraut darauf, dass zwischen den wenigen Sätzen ein Resonanzraum auch für die Assoziationen der Leserinnen und Leser entsteht.
What I hope will happen is that the lines will resonate in the reader's mind and lead to all sorts of associations for him or her. It's a sort of explosiveness. If it's so short, then it opens out in the reader's mind, or it opens out in my mind, and then I hope it opens out in the reader's mind.
Lydia Davis ist Literatin mit Haut und Haar, enorm belesen und eine kongeniale Übersetzerin aus dem Französischen von Proust, Flaubert und vielen anderen. Den Umgang mit Sprache beherrscht sie so virtuos wie ein Konzertmusiker sein Instrument. Darauf angesprochen meint sie, in ihren Büchern lese man die Geschichten einer Schriftstellerin, die eigentlich gerne Sängerin wäre und deshalb versuche, ihre Texte zu Liedern zu machen. Schon als Kind war sie so von Musik fasziniert, dass sie sich Partituren kaufte, um beim Schallplattenhören mitlesen zu können. Verschlingen kann man Lydia Davises Geschichten nicht. Auf den ersten Blick mögen sie manchmal sogar spröde wirken, bis man entdeckt, wie witzig, verspielt und subversiv sie sind, wie sie einem die Augen öffnen, den Kopf durchlüften, einen ans Herz rühren. Letzteres übrigens fast immer hinterrücks, während man noch lacht. Und so soll's auch sein, denn Lydia Davis schreibt eigentlich nur, wenn sich ihr in einer Begebenheit, einem Menschen, einem Satz, das Lustige und das Berührende gleichzeitig zeigen.
A lot of what I observe is to me both funny and moving at the same time. And often what makes me want to write a story is either an incident or a person or a piece of language that strikes me as funny at the same time as humanly moving.
Die Nöte von Teenagern und ihren Eltern sind groß während der Pubertät. Das war schon immer so, doch seit einigen Jahren sorgen die neuen Medien für zusätzliche Verunsicherungen und stellen Eltern vor neue Herausforderungen. Deshalb versucht Pro Juventute nun mit einer neuen Kampagne, die Eltern mit einem Beratungstelefon und mit ausführlichen Internetforen zu unterstützen. Maya Brändli hat nachgefragt.
Als vor rund einem Jahr die Pro Juventute den Elternclub gegründet hatte, mit der Idee, diese bei der Erziehung ihrer Sprösslinge zu unterstützen, dachten sie vor allem an Eltern von Kleinkindern, erzählt Urs Kiener, Psychologe und Leiter der Elternberatung bei der Pro Juventute.
Im Laufe dieses Jahres haben wir festgestellt, dass primär Eltern von Teenagern uns anrufen, und zwar mit Fragen, die sie, wo wir merken, die sind oft am Rande der Verzweiflung.
Eltern von Teenager am Rande der Verzweiflung, weil ihre Kinder sich plötzlich und radikal verändern, sich nichts mehr sagen lassen, rumschreien, motzen, frech werden, Geschirr zerschlagen, sich zurückziehen in ihre eigene Welt. Ganz nach dem Motto, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Das ist kein neues Phänomen, doch es hat durch die neuen Medien eine neue Dimension erhalten. Zum Beispiel, wenn die Eltern die Welt der Kids nicht mehr wirklich verstehen, nicht nachvollziehen können, was sie im allgegenwärtigen Netz treiben, was Cybermobbing ist, Grooming oder Sexting.
Früher konnte man trotzdem, eben weil die Eltern ähnliche Erfahrungen gemacht haben, als sie in der Pubertät waren, hatte man ein größeres Verständnis, auch eine größere gemeinsame Sprache. Heute fehlt das oft.
Allein der Pornokonsum, zu dem die Sprösslinge dank Internet problemlos Zugang haben, sprengt die Vorstellungskraft der meisten Eltern, auch wenn diese mit der vergleichsweise offenen Haltung der 68er Generation sozialisiert sind. Kommt dazu, dass die Überschuldung von Jugendlichen immer extremere Formen annimmt. Das Taschengeld reicht gerade mal für 2 Tage. Danach wird ausgeliehen oder per Handy bezahlt.
Also heute sind eigentlich in vielen Aspekten die Jugendlichen die Eltern der Eltern. Ja, sie wissen mehr über einige Aspekte des Lebens als die Eltern. Wenigstens im technischen Bereich, ja, die ganze Sozialkompetenz, die fehlt dann eben noch, die Erfahrung, die kommunikative, emotionale Umgangsformen mit solchen Phänomenen, die fehlen eben den Jugendlichen.
Es gibt immer mehr Kinder mit Depressionen oder einer ADHS-Diagnose. Daneben unzählige Ratgeber, die den Umgang mit Teenagern und ihren Problemen thematisieren. Doch wer hat die Zeit, diese alle zu lesen? Und zudem, meint Psychologe Urs Kiener, bieten solche Ratgeber selten echte Orientierung. Zum Beispiel, was konkret sollen Mama oder Papa tun, wenn der Sohn im Netz verschwindet? Wenn Cybermobbing ins Spiel kommt und so weit getrieben wird, dass die Tochter sich mit Suizid zu beschäftigen beginnt? Wie aushalten, wenn die Kinder einerseits immer frecher, andererseits aber immer unzugänglich erscheinen. Hilfe tut Not, doch genau diese getrauen sich viele Eltern von Teenager nicht zu holen, stellt der Psychologe Kienert fest.
Die Problematik des Teenageralters durch diese andere Nuancierung im Zusammenhang mit neuen Medien, mit Konsum, mit anderen Themen, die noch vor zwei Generationen unbekannt waren, die führt zu dieser Blockade. Ja? Eltern, die nicht so sicher mit der Pubertät ihrer Jugendlichen umgehen können, die fühlen sich irgendwie schuldig.
Schuldig und beschämt. Viele Eltern verstummen angesichts ihrer eigenen Hilflosigkeit. Und genau da setzt Pro Juventute an mit ihrer Kampagne. Reden über die schwierige, neue Pubertät, damit diese nicht in eine Tabuzone abgleitet.
Gefeiert wird auch in Argentinien immer noch. Denn der Papst macht die Argentinier nicht nur stolz, er ist auch ein riesiger Marketingfaktor. In Buenos Aires, wo er zuvor als Erzbischof wirkte, ist ein regelrechtes Franziskusfieber ausgebrochen. Nicht nur bei Einheimischen, auch der Papsttourismus boomt. Wie sich das im Alltag bemerkbar macht, davon hat mir die Journalistin Anne Herberg erzählt.
Ja, man kommt eigentlich derzeit gar nicht um den Papst herum hier in Buenos Aires. Die ganze Stadt ist zugepflastert mit Hinweisschildern. Zum Beispiel hier ließ sich der Papst die Haare schneiden oder hier kaufte er seine Zeitung. Die Stadtregierung, die hat ein gigantisches Bild von ihm direkt an der Avenida 9 de Julio aufgehängt. Das ist die Hauptverkehrsader von Buenos Aires. Und dann laufen auch über diese digitalen Infomonitore, wo normalerweise Verkehrsmeldungen angezeigt werden, da laufen Sprüche wie: Mit Stolz und Freude feiert die Stadt Papst Franziskus zwischen den Verkehrsnachrichten. Und jetzt war ja auch gerade Buchmesse hier in Buenos Aires. Da waren natürlich Papstbücher auch die Verkaufsschlager. Und dazu kommen dann die üblichen Souvenirs und Devotionalien, die überall verkauft werden. Also von Papstpostern, Kerzen, Feuerzeuge, Stiftetassen. Es gibt ein komplettes Fanset. Und seit letztem Wochenende, da kann man hier sogar eine spezielle Papst-Bustour durch Buenos Aires machen.
Eine Papst-Bustour, wie muss man sich das vorstellen? Was wird da geboten?
Die Tour soll auf den Spuren des Papstes durch Buenos Aires führen. Der Start ist da die Basilika von Flores. Flores, das ist das Viertel, in dem Bergoglio aufgewachsen ist. Und diese Basilika, in der soll er den Ruf Gottes gehört haben. Und dann geht es eben durch diese verschiedenen Viertel, wo er wirklich aufgewachsen ist, zu seinem Elternhaus, zur Schule. Man sieht den Platz, auf dem er als Kind Fußball gespielt hat. Und man sieht Priesterseminare, Pfarrereien, ganz viele Kirchen und endet dann am Schluss an der Plaza de Mayo, das ist die Hauptkathedrale. Wie gesagt, diese Tour ist im Bus. Es geht 3 Stunden lang wirklich durch Buenos Aires, Station für Station. Das Leben des Papstes wird chronologisch abgehakt. Allerdings kann man nur 2-mal aussteigen. Sprich, man fährt eher an diesen Stationen vorbei, bekommt da unheimlich viel Info. Aber es gibt wenig, sage ich mal so, zum Anfassen. Also wenn man jetzt mit Kindern unterwegs ist, wird es eventuell manchmal ein bisschen langweilig.
Man braucht also einen langen Atem, um auf den Spuren des Papstes durch Buenos Aires zu fahren. Erfährt man denn da auch etwas über den sozialen und politischen Kontext, der das Leben und die Arbeit Bergoglios in Buenos Aires geprägt hat?
Gar nicht leider eigentlich, denn Bergoglio war ja gerade ein Erzbischof, der sich politisch und sozial immer eingemischt hat und sich sehr engagiert hat. Und dessen Leben ja auch in einer sehr bewegten Zeit immer stattgefunden hat. Stichwort Militärdiktatur, Wirtschaftskrise. Wie ihn dieser Kontext geprägt hat, welche Position er dazu eingenommen hat, das wurde ja nach seiner Wahl auch heftig diskutiert. Aber da eine Verbindung herzustellen, das kommt in dieser Tour leider gar nicht vor. Also wenn man jetzt nicht absoluter Papstfan ist, bleiben wirklich Fragen offen.
Das klingt nach einer Mischung aus Pilgerfahrt und Stadtmarketing. Wie kommen diese Papsttouren denn an? An welches Publikum richten sie sich?
Ja, sie kommen anscheinend wahnsinnig gut an. Laut dem Tourismusbüro ist die Nachfrage allein in der ersten Woche schon so groß gewesen, dass 5000 Anmeldungen eingegangen sind. Also das ist praktisch ein ganzer Monat schon ausgebucht, diese Touren. Das wundert mich nicht. Der Papst ist hier in Argentinien und im Ausland ja sehr beliebt. Und das wird natürlich auch ausgeschlachtet. Sie haben das schon gesagt, Stadtmarketing. Die Stadtregierung von Buenos Aires, die die Tour anbietet, die beweihräuchert sich dabei ausgiebig selbst, wirbt für eigene Projekte, betont immer wieder, welch gutes Verhältnis man mit Bergoglio gehabt hätte. Und das nervt ein bisschen. Dafür allerdings ist die Tour umsonst. Wer jetzt einen etwas dickeren Geldbeutel hat, der kann aber auch bei unabhängigen Agenturen Papsttouren buchen. Die gibt es nämlich auch mittlerweile, individuell zugeschnitten, eine Woche lang, Hotel, Verpflegung, alles inklusive. Das kostet dann allerdings bis zu $1,000.
Der Papst als Touristenmagnet, der die Kassen klingeln lässt. Dabei gilt er ja eigentlich als Kardinal der Armen, der sich viel auch in Elendsvierteln engagiert hat. Inwieweit profitieren die denn von diesem aktuellen Papstfieber?
Na, die offizielle Stadttour, die besucht diese Orte nicht, mit gutem Grund. Sie sind ja gerade Zeugnisse davon, dass die Stadt sich nicht wirklich um jene soziale Brennpunkte kümmert und in diesem Punkt auch nicht das wunderbare Verhältnis mit dem heutigen Papst hatte, das sie in der Tour vermarktet. Die unabhängigen Touren, die fahren teilweise in die Elendsviertel, aber viel Profit bleibt diesen sogenannten Vijas, wie die Elendsviertel hier heißen, bleibt dort nicht hängen. Was man aber wirklich sagen muss, unabhängig dieser Tourismustouren profitieren eben auch die Vijas vom neuen Papst. Der hat sich ja in seiner Zeit als Erzbischof dafür eingesetzt, die Gemeinden und Pfarrereien in diesen Elendsvierteln zu unterstützen, auch finanziell. Das Geld, das fließt in Armenküchen, in Erwachsenenbildung, in Entzugszentren für Drogenabhängige, in Freizeitaktivitäten für Jugendliche. Und diese Mittel gerade jetzt abzuziehen, das traut sich natürlich niemand. Also der politische Schaden, der wäre einfach zu riesig. Für die Priester vor Ort ist das Papstfieber damit auch so eine bisschen Art ein Druckmittel, auch wenn sie im persönlichen Gespräch sagen, Bergoglio selbst würde dieses ganze Theater alles andere als gutheißen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.